Algorithmen, wenn Algorithmen irren lernen. Applaus.
Genau. Einer von meinen Protagonisten ist jetzt schon vorweggenommen worden, dieser AMS-Algorithmus bzw. das AMS-Modell. Wir fangen aber ganz vorne an. Die Idee von diesem Talk ist nämlich, dass wir wirklich, wirklich basic drüber reden, woher eigentlich Bias in Algorithmen kommt. Machen möchte ich das deswegen, weil Algorithmen immer mehr Entscheidungen in unserem täglichen Leben übernehmen. Mal so überlegen, wenn man in der Früh aufsteht und einfach mal als erstes schaut, was überhaupt für Nachrichten auf dem Telefon zum Beispiel auftauchen, was für News zum Beispiel Google News anzeigt. Da hängen Algorithmen dahinter, die überlegen quasi, was interessiert eigentlich die Person, die das Handy in der Hand hält oder was könnte diese Person interessieren. Wenn man dann den Weg zur Arbeit anschaut, dann wird es sehr oft von Google Maps oder anderen Navigationssystemen übernommen. Das heißt, da wird dann auch auf einer gewissen Ebene auch entschieden, was sieht man eigentlich so am Arbeitsweg. Wenn man das Ganze ein bisschen weiterspannt, was kriegt man überhaupt für Vorschläge bei Amazon, was man bisher so bestellt hat, was man gelesen hat und was man jetzt vielleicht in Zukunft lesen möchte. Da sieht man dann auch schon einen von den ersten Fails ganz gut. Hi, du hast deine Waschmaschine gekauft, möchtest du noch eine? So, da ist was nicht so ganz in Ordnung. Geht dann aber bis hin in ganz private Bereiche, also gerade mit so Sachen wie Tinder oder wie heißt das andere Ding? OkCupid wird ein Algorithmus benutzt, um uns überhaupt vorzuschlagen, was für Menschen wir interessant finden könnten und mit wem wir vielleicht eine Beziehung eingehen wollen. Jetzt hat die ganze Geschichte mit den Algorithmen das Problem, dass Technik sehr oft als objektiv gesehen wird. Da steckt Mathematik dahinter, Mathematik hat ja nicht irgendwie eine Meinung, also alles objektiv. Nein. Die Mathematik an sich, kann man schon einmal diskutieren darüber, ob die überhaupt neutral ist, aber vor allem arbeitet das Ganze ja mit Daten. Greife jetzt aber schon vor, wir fangen besser vorne an, nämlich überhaupt, was ist ein Algorithmus? Das Wort wird nämlich die ganze Zeit durch die Gegend geworfen und jede Menge Menschen, also es wird benutzt für Facebook, der Facebook-Algorithmus. Es gibt nicht den einen Facebook-Algorithmus. Der Newsfeed von Facebook ist eine Zusammensetzung von Algorithmen und ein Algorithmus ist halt einfach eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung von einem vorgegebenen Problem. Diese Handlungsvorschrift besteht immer aus einer endlichen Anzahl von wohldefinierten Einzelschritten. Jetzt gibt es dieses berühmte Ding in der Informatik mit der Rekursion, wo dieselbe Abfolge von Schritten immer wieder aufgerufen wird. Bleibt aber dabei, grundsätzlich ist eine endliche Anzahl von Einzelschritten. Bestes Beispiel ist ein Kochrezept. Man hat Input, das sind die Gerätschaften, die man braucht und die Zutaten, die man benutzt, dann hat man diese wohldefinierten Arbeitsschritte, ja, Dinge schneiden, Dinge in der Pfanne werfen, Dinge umrühren, andere Dinge dazu werfen und dann hat man Output. Im Idealfall schmeckt es gut, dann hat das Ganze funktioniert. Ähnlich funktionieren Sortieralgorithmen zum Beispiel. Da hat man eine Menge an Daten, das ist der Input, und die sind einfach irgendwie. Ja, halt so zum Beispiel Anmeldungen zu einer Lehrveranstaltung in der Reihenfolge, wie sie halt reinkommen sind. Und man will das aus irgendeinem Grund irgendwie sortieren. Beispielsweise alphabetisch. Dann gibt es halt Algorithmen, die gehen her, sortieren dieses Ding alphabetisch. Suchalgorithmen funktionieren ähnlich. Input, eine Menge unsortierter Daten. Und wir suchen einen spezifischen Datenpunkt da drinnen. Und verschiedene Algorithmen gehen da verschieden vor, aber im Endeffekt heißt es einfach nur, wir versuchen so schnell wie möglich, so exakt wie möglich, das eine Ding zu finden, das wir gesucht haben. Das heißt, wir sehen eigentlich jeder Arbeitsablauf vom Schuhebinden über Zähneputzen bis hin eben zu so einem Sortieralgorithmus ist de facto ein Algorithmus. Und dann kommen wir jetzt eben zu beispielsweise dem Facebook-Algorithmus, das würde ich eher als ein algorithmisches System bezeichnen. Das ist eine Zusammensetzung von verschiedenen Algorithmen, die Dinge machen. Bei einer Suchmaschine zum Beispiel hätte man Suchmaschine eurer Wahl, hätte man zum Beispiel eine Kombination aus Suchen und Sortieren, weil das geht zuerst einmal die ganze Datenbank durch, sucht die Dinge raus, die auf unsere Suchparameter passen und sortiert sie dann, so wie es als richtig gesehen wird. Aber da ist dann schon die Frage, was ist da eigentlich richtig? Ja, also ganz, ganz viele Fragen in solchen algorithmischen Systemen sind nicht ganz eindeutig beantwortbar. Weil will ich jetzt tatsächlich die Webseite, die die meisten Klicks verursacht hat, suche ich die? Oder suche ich eigentlich was, was total selten gelesen wird? Suche ich was aus dem wissenschaftlichen Spektrum? Suche ich eher so Bezirkszeitung? Das ist immer so die Frage, was ist eigentlich das, was ich suche? Und was ist das, was mir die Suchmaschine gibt? Und Machine Learning Systeme sind dann nochmal ein bisschen lustiger. Die bringen sich nämlich Dinge dann selber bei. Also automatisiertes Lernen ist da dann drinnen. Schauen wir uns dann nachher an. Aber das kombiniert eben auch verschiedene Arten von Algorithmen im Normalfall. Wo kommt jetzt der Bias rein? Ich habe es schon ein paar Mal angedeutet. Es sind immer viele Fragen offen. Es klingt alles relativ einfach. Also eigentlich ist das Projektmanagement 101. Ja. Wir brauchen eine Zieldefinition, weil sonst wissen wir nicht, wann unser Projekt abgeschlossen ist. Wir brauchen Input, Daten. Wir müssen uns überlegen, wie das Ganze funktionieren soll. Das wäre dann das Modell. Und dann wollen wir das Ganze auch noch hübsch verpacken. Also ein bisschen marketingmäßig. Flup, einmal das ganze Ding. Das ist alles nicht wertfrei. Und schauen wir uns einfach mal von vorne, also das ganze Ding durch an. Die Problemdefinition, welche Aufgabe soll gelöst werden? Wer wendet es an? Wessen Anwendungsfall ist es? Und wer steht im Zentrum? Was man da dann auch noch sich anschauen muss, ist, wer ist eigentlich das Subjekt? Wer ist das Objekt? Also wer wendet es an? Und über wen werden Entscheidungen getroffen? Oder wer muss die Entscheidungen dann durchführen zum Beispiel? Und auch die Frage ist eigentlich ganz wichtig, Entscheidende versus Anwendende. Also wenn jetzt die Chefetage sagt, Machine Learning, ja, voll der geile, heiße Scheiß, müssen wir jetzt machen, verwenden wir jetzt einfach und das rationalisiert uns dann gleichzeitig nur die Arbeitsabläufe. Und dann hat man da, und dann stülpt man irgendeiner Abteilung im Unternehmen so ein Entscheidungssystem über. Und die sitzen dann da, wissen nicht genau, warum das überhaupt gemacht worden ist und hören nur rationalisieren und denken sich, wenn das jetzt unsere Arbeit rationalisiert, heißt das dann, dass unsere Jobs weg sind? Also, ja, wie gesagt, das ist alles nicht immer so fokussiert, wie man es gern hätte. Das ist dann dieses Thema mit den schlecht definierten Situationen und den Wicked Problems. Wicked Problems sind die, wo man eben nicht weiß, wo sind genau die Grenzen von dem Problem? Wo sind die Grenzen von der Aufgabe? Wer ist genau beteiligt? Und was wollen die Beteiligten eigentlich? Menschen sind sehr fuzzy. Also wenn man mal versucht hat rauszukriegen, was eine Person von einer Software eigentlich will, dann rät man an zwei unterschiedlichen Terminen mit derselben Person und kriegt zwei verschiedene Aussagen. Weil der Detailgrad halt auch immer verschieden ist. Je nachdem, wie man fragt, was man fragt, kriegt man andere Antworten, weil die Leute sich halt auch nie so ganz sicher sind, was will das Gegenüber eigentlich hören und worauf will das Gegenüber eigentlich raus. Da kommen ganz viele so soziale Sachen rein, was halt schwierig ist, in einem Algorithmus dann noch abzubilden zum Beispiel. Genau, ein Beispiel, also die Cathy O'Neill hat das Buch geschrieben, Weapons of Mass Destruction. Das ist jetzt auf der Privacy Week schon ein paar Mal referenziert worden, glaube ich. Und da drinnen bringt sie das Beispiel mit einem Essens- und Küchenmanagementsystem für ihre Familie. Und da sieht man ganz super, wie das ist, wenn mit verschiedenen Stakeholdern gearbeitet wird. Die Idee ist, ein System zu schreiben, das Vorschläge macht für Einkaufslisten und Essenspläne. Und wenn das jetzt quasi trainiert wird von der Cathy, dann wird da halt versucht werden, dass die Kinder möglichst gesund essen. und trotzdem halt ausreichend, damit sie nicht hungrig sind. Wenn es die Kinder trainieren, das System, und da quasi an den Parametern rumschrauben dürfen, dann wird es viele Blueberry-Muffins geben, aber wenig Brokkoli. Es ist halt, wie gesagt, dieses Ding mit den verschiedenen Stakeholdern, die halt verschiedene Ziele auch immer verfolgen. Beim System vom AMS, das jetzt vor eben 2 Wochen oder sowas aufgekommen ist, ist halt auch die Frage, was will man mit diesem System eigentlich machen? Was ist die Zielsetzung vom AMS? Und genau, was für Entscheidungen werden dann auf Basis von diesem System eigentlich getroffen? So, Moment, jetzt sind die Faden verloren. Irgendwo fehlt mir da gerade. Ah ja, genau. Ha, hier, da. Was will das AMS eigentlich? Und zwar kann man da jetzt wahlweise sagen, das AMS hat diese historischen Daten, wo halt drinnen ist, was für Chancen Menschen auf dem Arbeitsmarkt haben, je nachdem, was ihre Eigenschaften sind. Und dann sehen wir, okay, da gibt es benachteiligte Gruppen. Jetzt könnte man entweder sagen, benachteiligte Gruppen, die sollten wir unterstützen, damit die auch Jobs kriegen, weil wir befinden uns halt in einer Welt, wo man sehr viel Selbstwert über einen Job generiert oder halt Selbstwertgefühl. Das heißt, wir machen da, okay, es gibt da diese Gruppe, die hat schlechte Chancen, die unterstützen wir. Oder man geht her und sagt, die haben schlechte Chancen, wir optimieren jetzt das Geld, das wir ausgeben, und die, die schlechte Chancen haben, kriegen weniger Geld und weniger Unterstützung. Das ist so diese Frage, modellieren, also bauen wir ein System für eine bessere Welt oder wollen wir einfach nur den Status quo erhalten? Und da ist dann halt auch noch die Frage, die sich dann nachzieht, was macht eigentlich diese Einstufung durch das System mit der Person? Wenn eine Person hingeht zum AMS und Lebenslauf hergibt und dann wird das alles einklopft in das System und dann sagt das System, ja, blöd gelaufen, du bist Gruppe C, schlechte Chancen, du kriegst da jetzt nur noch diesen günstigen Kurs. Was macht das eigentlich mit der Person? Nur weil sie die falsche Staatsbürgerschaft hat, weil sie weiblich ist, weil sie Kinder hat? Das sind tatsächlich 3 Dinge, die zu starken Abzügen führen in diesem Modell. Und nur weil man im falschen Bezirk lebt, gibt es genauso Abzüge dann. Das heißt, allein basierend darauf, dass man vielleicht halt eine billige Wohnung wollt und nicht jede Menge Geld für eine Wohnung ausgeben, kriegt man dann schlechtere Unterstützung, wenn man einen neuen Job sucht. Da kommen wir dann schon zu den Daten. genau, es gibt, man kann neue Daten erfassen, eh klar, oder man verwendet historische Daten, so wie es das AMS gemacht hat. In jedem Fall wird aber üblicherweise gesagt, das ist Statistik, das ist neutral, das bildet nur ab, was da ist. Wie man Dinge abbildet, ist aber sehr oft halt eine Problematik der Fragestellung. Einige von euch sind aus Wien und haben vielleicht mitgekriegt, diese Umfrage von den Wiener Linien, wollt ihr Essen verbieten in der U6? Das Ding hat methodisch so viele Probleme. Weil es beispielsweise die Frage stellt, welches Essen möchtest du verbieten in der U6, bevor es überhaupt fragt, möchtest du Essen irgendwo verbieten? Es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich bin komplett dagegen. Es gibt nur die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte folgende Sorten Essen verbieten. Und es gibt dann irgendwo anders nur die Möglichkeit zu sagen, ja, ich bin dafür, dass man das auch auf andere Linien ausweitet. Aber die Reihenfolge von den Fragen ist sehr tendenziös, die Fragestellung ist sehr tendenziös und die Möglichkeiten, die man zur Auswahl hat, sind irgendwas. Ganz super ist auch, dass in dem Fall, also da ist dann zum Beispiel meiner Meinung nach methodischer Super-GAU, kann man eigentlich fast sagen, für eine Online-Umfrage. Einmal Cookies löschen, kann man das Ding wieder ausfüllen. Ja. Man hat keine Ahnung, wer das Ding überhaupt ausgefüllt hat. Es wird argumentiert mit, es waren so und so viel Prozent der Leute, die eine Jahreskarte haben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Jahreskartenbesitzerinnen waren. Vielleicht waren so einfach Leute aus Bukersdorf, die sich hingekockt haben und 3 Tage lang denselben Blödsinn ausgefüllt haben, immer wieder. Oder es hat irgendjemand automatisiert, der sich gedacht hat, oh, klingt lustig, hätte man auch genauso machen können. Großes Thema dann auch beim Erfassen von Daten, wenn man Sachen face-to-face macht. Gibt es die Beobachtung, dass die fragestellende Person einen sehr großen Einfluss hat auf die Antworten, die es gibt. wenn man sich in einem Dialog befindet, dann will man im Normalfall ein halbwegs harmonisches Setting herstellen. Das heißt, wenn ich jetzt mit Leuten drüber rede, wie ihnen Wien gefällt und die wissen, dass ich Wien absolut geil finde, dann werden Menschen eher weniger kritische Antworten geben, außer sie mögen mich nicht. Und dann bewegen wir uns vielleicht in ein Streitgespräch. Aber der Punkt ist einfach, dass Wissen oder Wissen, das man glaubt zu haben, über das Gegenüber einen sehr starken Einfluss darauf hat, was man überhaupt für Daten kriegt. Wann Daten erhoben werden, ist genauso ein Thema. Wer Umfragen ausfüllt oder wer halt Antwort gibt, haben wir gerade vorhin auch schon kurz das Thema kurz gehört, genau. Da hätten wir dann zum Beispiel bei Machine Learning Systemen dann auch noch das wichtige Thema mit den unausgewogenen Lernsets. Da hat es vor einem Jahr oder sowas die Geschichte gegeben mit Google Fotos. Die haben einen Bilderkennungsalgorithmus, also Machine Learning System trainiert, um Fotos zu taggen, damit man dann zusammengehörige Fotos schneller wiederfindet in den Alben. Es ist halt so, dass deren Lernset offensichtlich ein bisschen einen Bias eben gehabt hat und schwarze Menschen als Gorillas getaggt worden sind. Was uns das sagt, ist, rein auf der mathematischen Ebene, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gorilla in diesem Lernset drinnen war, war höher, als dass eine schwarze Person drin war. Ja, das ist halt über Bilderkennung gibt es so viele Geschichten, wo also und auch Gesichtserkennung funktioniert für schwarze Menschen ganz schlecht, weil einfach die ganzen Lernsets an massiven Bias hin zu weißen, meistens jungen Männern haben. Man fragt sich, warum. Genau, und das AMS-System, wie gesagt, das benutzt halt die historischen Daten von den letzten, ich glaube, 2 Jahren vom Arbeitsmarkt in Österreich. Das heißt, ganz neutral, ganz statistisch sagt uns das einfach nur, was für Chancen haben was für Menschen auf dem österreichischen Arbeitsmarkt. Bitte? Genau.
Nein.
Was überhaupt dann nicht drin ist, sind die, die Arbeit haben und noch nie beim AMS waren.
Genau, ja. Also es sind wirklich nur die Leute, die zum AMS gegangen sind. Also Arbeitslose oder halt Arbeitssuchende, die nicht zum AMS gehen, sind zum Beispiel auch nicht drin. Also die Auswahl von den Daten, ja, sehen wir wieder, die hat einfach schon so einen gewissen Bias. Wobei dann halt argumentiert wird seitens vom AMS, ja, aber wir wollen eh nur unser Klientel bedienen quasi. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das Modell. Es hat schon einen Talk gegeben, AI für Laien, glaube ich, hat der geheißen. Computer sind dumm. Ja. Auch wenn wir nur so viel über Artificial Intelligence und künstliche Intelligenz und sowas reden. Im Großen und Ganzen sind sie dumm und brauchen vereinfachte Abbildungen von der realen Welt. Weil, wie ich vorher schon gesagt habe, die reale Welt ist voll von wicked problems. Da sind Dinge komplex und deswegen muss man sie halt vereinfachen, damit man sie sinnvoll dann auch abbilden kann. Jedenfalls ist das so, wenn der Mensch das Modell erstellt. Ein Beispiel für ein Modell ist eben das vom AMS. Anderes Modell, ein bisschen weniger abstrakt, wäre zum Beispiel ein Strichmandel. Ein Strichmandel ist im Endeffekt ein Modell für eine Person, reduziert aber Dinge. Das heißt, es lässt Dinge weg, die nicht unbedingt notwendig sind, um zu erkennen, dass es sich um einen Menschen handelt. Finger zum Beispiel, Haare, Nase, braucht man nicht zwangsweise, um zu sehen, dass das ein Mensch sein soll. Ist halt die Frage, wie sinnvoll es ist, ein Strichmandel irgendwo zu verwenden, wo was mit Händen passiert. Also ein Modell muss immer genau zugeschnitten werden auf den Anwendungsfall. Wenn man dann ein Modell vor irgendeinem anderen Anwendungsfall verwendet, dann sind die Chancen sehr hoch, dass Dinge schief gehen. Und dann haben wir eben Machine Learning, wo sich das System selber ein Modell beibringt, wo es Pattern Matching betreibt. Da wird grundsätzlich das Lerndatenset getaggt von Menschen, damit das System einmal einen Grundsatz hat an Daten, an denen es lernen kann, was ist jetzt eigentlich ein Straßenschild, wo ist jetzt eigentlich in diesem Bild eine Ampel, solche Sachen. Und dann bringt sie es immer weiter Dinge selber bei. Und kommt dann auf ganz spannende, schräge Schlüsse, meistens halt Korrelationen. Eine, ich würde jetzt sagen, Anekdote, ich habe jetzt keine fixe Quelle dafür gefunden, war ein Militär, das versucht hat, ich glaube, es war das US-amerikanische Militär, das irgendwann in Zeiten vom Kalten Krieg versucht hat, einem Algorithmus, ein Bilderkennungssystem zu bauen, das versteckte Panzer im Wald erkennt. Man hat Luftbilder gehabt, bevor was versteckt worden ist, und Luftbilder, nachdem was versteckt worden ist. Im Endeffekt hat man, und dann war das System relativ gut trainiert und hat eine gute Chance gehabt, das überhaupt zu treffen, bis man dann draufgekommen ist, gelernt hat, das Ding Tageszeiten einzuschätzen. Weil die Fotos von vorher waren vom Vormittag und die Fotos von nachher waren vom Nachmittag. Und das Ding hat einfach nur gesagt, Schatten liegt so, Norden ist dort, da ist was. Ja, also. Und dann ganz ein faszinierender Punkt dann auch noch bei algorithmischen Systemen und Bias ist die Visualisierung interessanterweise. Ja, also das geht weit über dieses ganze Ding hinaus, wo man nur Zahlen durch die Gegend wirft. Es hat nämlich schon 1982 bei einem Flugbuchungssystem, nämlich bei Sabre, die Feststellung gegeben, also da reden wir noch von sehr kleinen Bildschirmen, über 50% der Buchungen in diesem System passieren auf dem ersten Suchergebnis. 92% passieren auf der ersten Seite. Ja, das ist dieses klassische, niemand blättert bei Google auf Seite 2. Das hat dann dazu geführt, dass eine Fluglinie, die da ziemlich viele Aktien gehalten hat oder halt ziemlich viele Anteile gehalten hat, dazu übergangen ist, den Algorithmus zu manipulieren, sodass sie immer auf Seite 1 sind. Auch wenn, und das ist das Wichtige, auch wenn die Flüge gar nicht so gut gepasst haben auf die Abfrage. Spannende Forschung, also es wird auch ganz viel gearbeitet im Bereich von Bias in Algorithmen, Debiasing vor allem, also dass man diese Biases wieder los wird, ist da auch Entscheidungsprozesse sichtbar zu machen. Behrendt und Breibusch haben da ein Paper veröffentlicht, wo sie sich angeschaut haben, in welchen Kontexten es eigentlich Sinn macht, dann die Diskriminierungsmerkmale sichtbar zu machen und wo man sie nicht sichtbar machen sollte. Wo halt auch die Frage ist, diese ganze Geschichte jetzt mit der DSGVO, mit Transparenz und Right to an Explanation. Wie gut kann überhaupt irgendein Unternehmen erklären, was für Parameter eingeflossen sind in so eine Entscheidung und wie die eingeflossen sind? Also das AMS hat da jetzt relativ wenig Probleme, die haben tatsächlich eine Liste, was die Parameter sind. Pretty straightforward. Aber gerade Suchergebnisse sind immer irgendwie so ein bisschen irgendwas. Genau. Was jetzt? Algorithmen sind da, they're here to stay, kann man so schön sagen. Was kann man machen, wenn man der Meinung ist, irgendwie ist das ein bisschen uncool mit allen möglichen Fehlerquoten und keine Ahnung was? Beispielsweise Berlin-Südkreuz, dieser große Versuch mit der Gesichtserkennung, wo man 600 positive Anschläge braucht, um einen tatsächlich positiven Anschlag zu haben. Muss man sich mal überlegen, 600 Leute werden kategorisiert, nur eine davon ist korrekt kategorisiert. Also als von der Polizei gesucht. Was macht man? Geht man überhaupt nicht mehr an Berlin-Südkreuz? Versucht man sämtliche Wege rundum zu routen? Wird ein bisschen schwierig. Man kann versuchen, auf offene Alternativen umzusteigen. Man kann versuchen, die proprietären Versionen zu benutzen und halt, wenn man dann sieht, okay, Suchergebnis macht so und so, folge jetzt diesem Vorschlag oder mache was anderes. Hacken von so Vorschlägen aus algorithmischen Systemen ist schwierig. Da muss man immer irgendwie Zugang haben. Entweder zur Datenquelle, dass man selber quasi genau weiß, wie die Datenquelle funktioniert, wie das System dahinter funktioniert, dass man da tatsächlich was dran tun kann. Und Gleiches gilt für das Selbstverbessern. Es ist jetzt irgendwie schwierig für uns da herinnen in dem Raum, dieses AMS-System zu verbessern. Alles, was wir machen können, ist eigentlich auf die Leute einreden, die das halt entwickelt haben oder die das einsetzen werden und ihnen sagen, ist nicht so cool, sollte man nicht so machen. Das hat die Barbara Wimmer von der Future Zone versucht. Es schaut nicht so aus, als würde der Chef vom AMS verstehen, worum es geht. Ja, genau. Wichtig ist im Großen und Ganzen halt wirklich die Gesetzgebung und die Unternehmen, dass da was passiert, was Liability dann angeht, also und Accountability. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, wenn dann noch was schief geht? Und was kann man machen? Jo. Ich habe nur noch 5 Minuten oder weniger. Hat wer Fragen? Will wer diskutieren? Noch können wir.
Ganz herzlichen Dank, Pascoda. Es ist ja.
Weißes Feld. Ich habe brutal viel reingestopft. Es tut mir eh leid.
Na, ich glaube, es gehört alles wirklich mal angesprochen. Wie sieht's aus? Haben wir Fragen hier im Saal? Oder sind alle noch in Schockstarre? Eine Frage.
Also mal danke für den Talk. Und also gerade das, was du am Schluss gesagt hast mit der Liability und so. Denkst du, das wird besser? Weil ich meine, es gibt ja doch schon Leute, die sehr lang darüber reden, dass man das machen sollte. Aber wir hatten gestern ja vom Atrox den Talk, wo er gesagt hat, dass mit den Cookies die DSGVO scheint tatsächlich was gebracht zu haben. Mhm. So, aber glaubst du, dass das im algorithmischen Feld wahrscheinlich ist, dass sowas bald passiert?
Die Schwierigkeit ist einfach... Also erstens mal, mir fällt gerade auf die Slides, der Link, das wird in den nächsten Tagen funktionieren, jetzt noch nicht. Ja. Die Schwierigkeit bei dieser Accountability und Liability ist, wen machst du verantwortlich? Ja? Ich habe versucht, das irgendwie auch aufzuzeigen, wie viele verschiedene Dinge da eigentlich reinspielen. Ja? Wen machst du dafür verantwortlich, wenn... Beispielsweise, es gibt so diese Fertility and Menstruation Tracker, wo theoretisch der Zyklus von einer Person halt sehr genau vorhergesagt wird. Was machst du, wenn eine Person nicht schwanger werden wollte, dieses Ding benutzt und dann schwanger wird? Wer ist dafür verantwortlich? Ja? Die Person, die Daten, also wie die Daten erfasst worden sind, die Person, die es programmiert hat, die Person, die spotshot war, also spotshot, die Person, die es nicht daran gedacht hat, da irgendwie einen Haftungsausschluss zu schreiben. Also das zieht sich dann immer hoch in so einem Unternehmen durch ganz viele Abteilungen durch, glaube ich. Und schwierig. Aber es wäre gut, wenn es irgendwelche Fortschritte gäbe, weil im Moment ist das halt alles irgendwas. As is, ja genau.
Noch eine Frage, ja.
Du hast es eh erwähnt, aber ich glaube, einer der wichtigen Punkte, den man verstehen muss, ist, dass halt Korrelation im statistischen Sinne nie bedeutet, dass das, was das System dann halt zufällig als Korrelation findet, der tatsächliche Grund für irgendein Ding ist. Ja? Also das mit dem Panzer ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ja,
ja, es ist sowieso, wenn man mit Menschen redet, die Statistik Dinge machen, ja, also dieser Schluss von der Statistik auf eine Einzelperson, der, was jetzt beim AMS bei den Daten zum Beispiel passiert, ist ja sowieso eine Katastrophe. Ja. Also du kannst nicht von einer Menge, also das ist so wie, ich hasse den BMI, also diesen Body Mass Index. Ja, das ist ein statistisches Maß, das angibt an und für sich, ob eine Population gesund ist. Und dann wird es einfach so, wie es ist, angewendet auf Menschen, die einen nicht durchschnittlichen Körper haben. Ja. Mir wird regelmäßig gesagt, ich sei stark übergewichtig, weil mein BMI irgendwo ist. Ja, ich habe halt einfach breite Schultern, breite Hüften und so weiter. Ja. Anderes Ding war, die Air Force hat irgendwann einmal versucht, im Zweiten Weltkrieg sind sie draufgekommen, so die Cockpits, die sie haben für ihre Flugzeuge, die sind irgendwie nicht gut für die Piloten. Die sollten auch redesignen. Also ist man hergegangen und hat sämtliche Piloten vermessen, auf, ich glaube, Also es waren zig Merkmale, die man vermessen hat. Und dann hat man da einfach einen Durchschnitt ausgerechnet und hat das Cockpit auf diesen Durchschnitt ausgerichtet, was dazu geführt hat, dass niemand mehr damit fliegen hat können. Hat aber immerhin dazu geführt, dass es uns so tolle Sachen beschert hat wie Klettverschluss und bewegliche Sitze und Sitzneigung. Also so Sachen, die jetzt im Auto drinnen sind, sind darum. Ja. Aber es ist halt einfach so diese Idee, wir ziehen einen Querschnitt über die ganze Population und dann wird es schon passen. Nein,
geht einfach nicht. Wir hätten hier noch eine hoffentlich ganz, ganz kurze Frage. Ganz kurz.
Ich würde nur sagen, das ist wahrscheinlich das Wichtigste ist Transparenz, ja, weil Kathi sagt, dass diese Algorithmen ja meistens nicht durchschaubar sind für irgendwen, diese Lehrerstatistik in den USA. Und ich wollte fragen, ob es irgendwelche Forschungsprojekte gibt, wo Leute versuchen, das transparent zu machen.
Die Schwierigkeit ist ja, dass sehr oft die Algorithmen Intellectual Property sind. Also die sind dann geschützt, weil die sind ja quasi die magische Ingredienz für Facebook zum Beispiel. Ja. Die würden nie sagen, was genau dahinter liegt, weil dann könnte man es ja einfach nachbauen. Das heißt, was da gemacht werden muss, ist Reverse Engineering. Und es gibt Leute, die versuchen das zu machen, aber es ist halt extrem schwierig. Weil du halt, wenn du korrekt Reverse Engineering kannst, du nur wenn du irgendwas davon hast, zum Beispiel den Input, den die gehabt haben, dann wirfst du den rein und dann siehst du, was rauskommt.
Ja, von mir noch eine ganz kurze Anmerkung. Es gab vom Linus Neumann im Logbuch Netzpolitik vor ein paar Wochen den Hinweis, man könnte doch statt Algorithmus eigentlich mal wieder Logik sagen, um einfach mal dieses Mystische da vielleicht irgendwo so ein bisschen für die breite Masse rauszunehmen. Aber
ich weiß nicht, ob Logik so unmystisch ist,
ehrlich gesagt. Jetzt kommen wir ins philosophische Feld und das diskutieren wir dann gleich draußen. Ganz großen Applaus für Pascoda.